Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Shocking. Absolutely shocking.
Es ist absolut schockierend, dass man uns das Recht nimmt, das Tragen von Waffen im vernünftigen Maße zu begrenzen. Bei uns kann man die Redefreiheit einschränken, doch nicht die Freiheit, Waffen zu tragen. Aber das hier ist New York. Wir geben nicht nach. Wir werden uns wehren.
We fight back.
So die Reaktion von Katie Hochul, der Gouverneurin von New York, auf das Urteil des Supreme Courts Ende Juni. Denn der Supreme Court hat am 23. Juni das Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit erleichtert. Dieses Urteil ist eine herbe Niederlage für New York, das besonders unter Waffengewalt zu leiden hat, deshalb seine Waffengesetze zuvor verschärft hatte und sie nun wieder zum Teil lockern muss. Ich bin Margarete Wohlan und für mich liegt etwas Tragisches in dem Urteil des Supreme Courts, denn einerseits gibt es nach jedem Amoklauf, nach jedem Anschlag in den USA einen Aufschrei dort. Alle fordern schärfere Waffengesetze und andererseits, kurz darauf ist das vergessen und die Mehrheit will weiter Waffen tragen dürfen. Aber nicht so in New York, wie unsere USA-Korrespondentin Antje Passenheim gleich erzählen wird. Das geht nicht, denn da gehört das sinnlose Töten zum traurigen Alltag.
Der Schütze zielt auf die morgendliche Rush-Hour. New Yorker auf dem Weg zur Arbeit, Kinder auf dem Weg zur Schule. Alle drängen sich in den vollgepackten U-Bahn-Waggon, als der Mann zwei Rauchbomben zündet und mit einer Handfeuerwaffe um sich schießt. 33 Mal. 30 Menschen werden verletzt, 10 durch die Projektile seiner Glock. Alle überleben. Die Schüsse im Brooklyner Viertel Sunset Park schrecken die Metropole auf.
I'm Ken Rosado. We're following breaking news. At 8:24, the morning commute turned to complete chaos.
The gunman suddenly putting on a gas mask.
Sie treffen den Nerv vieler New Yorker, die sich sorgen, weil die Schusswaffengewalt auf ihren Straßen drastisch steigt. Über 800 Fälle allein schon in diesem Jahr. Es reicht, sagt der Leiter einer Kindertagesstätte in Sunset Park.
Who wants to live in a city like this?
Wer will so in der Stadt wohnen? Das ist doch hier eine Familiengegend mit vielen Kindern. So will doch keiner mehr leben.
You know, nobody wants to live like this no more.
Etwa zeitgleich steht New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul vor der Kamera. Die Irrsinnstat befeuert ihren Kampf gegen die Waffen am Big Apple.
And we say no more. No more mass shootings. No more disrupting lives.
Wir sagen keine Massenschießereien mehr, keine zerstörten Leben mehr, keinen Herzschmerz für Menschen, die in dieser Stadt wie normale New Yorker leben wollen. Das muss aufhören. Jetzt. Und wir sind krank und müde davon, Schlagzeilen über Massenschießereien zu lesen oder über eine erschossene Teenagerin oder einen 13-Jährigen. Das muss aufhören.
It has to stop.
Fälle, die schon zum tragischen Alltag gehören. So sehr, dass sie es oft nicht über die lokalen Nachrichten hinausbringen. Sie passieren meist dort, wo es die Reichen und Weißen nicht mitbekommen. Und sie sind weniger spektakulär als ein U-Bahn-Shooter in einem Mittelstandsviertel. Während die Kameras noch auf den festgenommenen 62-jährigen Schützen von Sunset Park gerichtet sind, liegt in einem ärmeren Teil von Brooklyn ein 12-jähriger Junge in einer Kirche aufgebahrt.
Cade Ashton Tyler Lewin came into this world as a beam of light.
Cade Lewin ist zur falschen Zeit an einem anderen, falschen Ort. Der Schüler sitzt mit seiner Tante vor einem Fastfood-Restaurant in ihrem geparkten Wagen und ist vergnügt. Es ist kurz nach 8 Uhr abends, als ein Auto mit 5 Männern um die Ecke gebogen kommt. Sie steigen aus, feuern um sich und fliehen. Die Kugeln durchsieben den geparkten Wagen. Sie treffen Cade in seinen Kopf und Bauch. Der Junge ist sofort tot. Seine Tante überlebt schwer verletzt. Noch auf Cades Trauerfeier weiß seine Mutter nicht, warum ihr Kind zur Zielscheibe wurde. Suzette Lewin fleht um Gerechtigkeit.
I'm asking for justice for Cade. Please. I'm asking for justice. Please.
Doch die Ermittler können der Mutter nicht sagen, wer ihren Sohn getötet hat und warum. Cades Fall steht nicht allein. Mindestens 40 Kinder und Teenager gerieten allein schon in diesem Jahr in Schießereien in New York. Jedes 10. Schusswaffenopfer in der Stadt ist minderjährig. Vergangenes Jahr traf es 138 Jungen und Mädchen, 21 von ihnen leben nicht mehr. Nur ein paar Tage nach Kate erliegt auch eine Teenagerin in der Bronx ihren Schussverletzungen. Sie war am helllichten Tag mit zwei Freundinnen auf dem Heimweg von der Highschool. Einen Block von der Schule entfernt gerieten sie in eine Schießerei. Auch sie von Irrläufern getroffen. Auch sie ein wahlloses Opfer.
Whose child is next? Whose child is next?
Wessen Kind ist das nächste? Bürgermeister Eric Adams ist schockiert. Er hält auf einer Pressekonferenz einen Sportschuh von Kate Lewin hoch.
These could have been Jordan sneakers, my son.
Das hier könnten die Jordan Sneakers meines Sohnes sein. Wessen Kind ist das nächste? Diese Geschichte hier trifft den Kern des Traumas, unter dem unsere Stadt leidet.
Of the trauma in our city and in our country.
Kates Name steht stellvertretend für so viele andere Namen. Es ist kein Einzelfall, nicht, dass es Kinder trifft, nicht, dass Unbeteiligte in den Kugelhagel geraten.
Promising young people snatched away from us.
Vielversprechende junge Menschen aus unserer Mitte gerissen, aus keinem anderen Grund. Es gibt zu viele Waffen auf unseren Straßen, zu viele Menschen, die diese Waffen nutzen, um Unschuldige zu treffen.
Too many guns on our streets. Too many people who are willing to use those guns to harm innocent people.
Die meisten Schüsse gehen auf das Konto von Banden. Sie haben seit der Corona-Pandemie regen Zulauf. Die Gefängnisse haben viele Häftlinge auf die Straßen gespült und sie dort einfach sich selbst überlassen. Tausende Jobs für schlecht ausgebildete Menschen sind vernichtet. Mit der Armut wächst die Kriminalität. Es gibt doppelt so viele Schießereien wie in den Jahren vor der Pandemie. Der neue Bürgermeister war viele Jahre Polizist. Als er sein Amt antritt, verspricht er:
We're going to get trigger pullers off the streets.
Wir holen die Leute von den Straßen und nehmen ihnen die Waffen weg.
And guns out of their hands.
Doch wenige Wochen später holt die Realität sein Versprechen ein.
I have met with the mother of a 19-year-old girl who was killed.
Ich traf die Mutter einer 19-Jährigen, die getötet wurde, als sie von der Nachtschicht in Ost-Harlem kam. Ich saß am Bett eines Polizisten, der von einem 16-Jährigen angeschossen wurde. Ich sah die blutverschmierte pinke Jacke des kleinen Mädchens ohne Kopfteil auf der Straße.
I have seen a toddler's blood-stained pink jacket in the street.
My son is here. That's my son Jermaine.
Meine Söhne sind hier. Das ist Jermaines Asche. Das ist Jaquins Asche. Ich habe meine Söhne bei mir.
My son Jaquin, and he was cremated. I keep my sons with me.
Pam Hyde zeigt vom Sessel aus auf ihr Sideboard. Gleich unter dem großen Fernseher an der Wand hat sie ihre Jungs im Blick. Zwei Urnen, eingefasst in grünem und blauem Samt, behangen mit den Goldketten, die sie um den Hals getragen haben. Pam Hyde wollte ihre Kinder in ihrer Nähe haben.
They're both my sons. And I didn't want them buried in no. I didn't want to bury my sons.
In ihrer engen Sozialwohnung auf New Yorks Lower East Side hat sie ihnen zwischen Kisten und Möbeln einen Schrein errichtet. Das meiste stammt von Jaquin, ihrem Jüngsten. Die schwere Frau erhebt sich aus ihrem Sessel. Sie zeigt wie in Trance auf all die Erinnerungsstücke, die sich an Wänden und umherstehenden Möbeln um die Urnen ranken.
I had a chair that will have his hat, his shirt, his pants.
Seine Kappe, sein Shirt, seine Hosen, alles seins. Meine Wohnung war eigentlich mein Sohn. Die Medaille hatte er aus der Highschool und die Trillerpfeife hatte er in seinem Zimmer, als wir in Gravesend wohnten.
The whistle is when he had it in the house when we lived at Gravesend.
Beide Söhne starben durch Gewalt.
My youngest son Jaquin was killed 2013 on Christmas Eve.
Mein jüngster Sohn Jaquin wurde 2013 getötet an Heiligabend. Mein ältester Sohn wurde 2016 getötet. Er wurde erstochen.
Jaquin war 17, als er erschossen wurde. Es war Heiligabend. Pam war noch bei der Arbeit in einer Suppenküche, als sie ihn das letzte Mal sprach.
Mein letztes Telefongespräch mit ihm war um 16:45. Um 7 war er tot erklärt.
Da wollte Jaquin seine Mutter eigentlich mit ihrem Hund an der Bushaltestelle abholen. Doch er kam nicht. Sein Mörder fing ihn im Hausflur ab, in einem Sozialwohnungsbau auf Coney Island.
They called my son downstairs.
Sie riefen meinen Jungen runter. Er ließ noch die Wohnungstür angelehnt.
And
Der Schütze ist ein Ex-Freund von Jaquins Cousine. Als sie sich von ihm trennte, gab es Streit. Jaquin hat seine Cousine verteidigt. Das war sein Todesurteil.
Und als er runterkam, da schoss der andere 10-mal. Das ist alles, was ich weiß.
Als Pam Hyde von der Arbeit nach Hause kommt, liegt ihr Sohn noch in einer Blutlache neben den Briefkästen im Eingang. Der Pitbull ist am Geländer festgebunden mit einer verletzten Pfote. Die Polizei sichert den Tatort. Pam darf nicht zu ihrem Sohn. Doch später sieht sie vor Gericht die Fotos, die sich ihr ins Gedächtnis einbrennen.
How he lay down.
Wie er da lag, was er anhatte, wo er blutete. Ich kenne jeden Einschuss. Ich kenne jede Nummer der gelben Fähnchen der Spurensicherung. Ich kenne alles.
I know everything.
Der Mörder heißt Jerome. Er ist erst 20, hatte oft mit ihnen gegessen, den Hund gestreichelt. Pam Hyde fasst es bis heute nicht. Sie waren damals noch neu in dieser Siedlung, deren Namen sie von Anfang an hasste. Gravesend, Grabesende.
I didn't like the name when I first knew. Gravesend, period. So that's the name of the projects.
Ich würde liebend gern wissen, wo sie die Waffen herhaben. Du musst hier in New York viele Prozeduren durchlaufen, um an eine Waffe zu kommen. Aber woanders gehst du einfach in einen Laden und kaufst dir eine. Und vor Familienmitgliedern schließt du sie noch nicht einmal weg.
You could just walk in a gun store and just get one. And then for his family, they don't even lock their guns up.
Our police officers take them off the streets every day in record numbers.
Unsere Polizisten konfiszieren täglich Rekordmengen von der Straße. Seit meinem Amtsantritt am 1. Januar waren es hunderte illegale Waffen.
Over 6,000 guns were confiscated.
Im vergangenen Jahr über 6,000. Unsere Leute machen eine gute Arbeit, aber die Waffenhändler sorgen für Nachschub.
But traffickers keep the guns coming.
Zwar gehören die New Yorker Waffengesetze bereits zu den strengsten des Landes, doch viele Pistolen und Gewehre kommen leicht über die Nachbarstaaten herein.
There are no gun manufacturers in New York City.
Es gibt keine Waffenhersteller in New York. Und wenn die Polizei im vergangenen Jahr 6.000 Waffen konfisziert hat, wissen wir, dass täglich neue per Auto, Bus oder Bahn in die Stadt kommen.
We know that new guns are arriving by car, by bus and by train every day.
Als erster Bundesstaat hatte New York im vergangenen Jahr den Katastrophennotstand wegen Waffengewalt erklärt. Über diesen Weg kann Geld für die Abwehr locker gemacht werden. Umgerechnet 118 Millionen Euro. Der größte Teil soll in neue Jobs fließen, der andere in Gemeindearbeit. Schon seit Jahren bietet die New Yorker Polizei Programme an, in denen Besitzer ihre Waffen gegen Geld abgeben können. Zahlreiche Initiativen sollen die Gewaltspirale stoppen. 3/4 aller Schießereien passieren in Vierteln, in denen viele Afroamerikaner oder Latinos leben. Meist sind es die schlechter gestellten New Yorker. Viertel wie Belmont in der Bronx. In die sich nachts wenig Fremde verirren. Es ist dunkel, es riecht nach Marihuana. Auf geparkten Autos hängen junge Leute ab. In einem Hauseingang kämpfen zwei Männer. Eine Frau flippt völlig aus. Sie hat eine Waffe gesehen. Ein junger Mann in Jeans mit nacktem Oberkörper und einer Baseballkappe redet beschwichtigend auf sie ein. Ronnie James wird hier in seinem Viertel auch Clyde genannt. Er ist bekannt wie ein Superstar. Früher war er ein gefürchteter Gangster. Jetzt ist der Troubleshooter zum Peacemaker geworden. Er befriedet. Als Mitglied der Initiative Bronx Connect gehört Clyde zu den sogenannten Gewaltunterbrechern von New York. Die Violence Interrupters werden von der Stadt bezahlt. Clyde hat dafür die Seiten gewechselt. Weil er den Knast leid war.
Ich war zu oft im Gefängnis. Das schadet dir. Schadet deiner Familie, deinem Verstand, deinem Körper. Und du verlierst einfach zu viel Zeit. So ging das nicht weiter. Ich habe 13 Jahre verloren.
Vier Monate Einzelhaft hätten bei ihm die Wende ausgelöst. Außerdem sei ihm klar geworden, wer so oft geschnappt wird wie er, taugt einfach nichts zum Kriminellen. Die Entscheidung, ein besserer Mensch zu werden, sei das eine, sagt der Mit-30er. Die Verwandlung hinzubekommen, das andere. Kein Krimineller könne über Nacht zu einem Heiligen werden.
To be able to transition from being a nuisance and doing all the things that I was doing, it was a hard change. It's not like it's easy. It's not like you can just be a saint overnight. Like, nah, it's not. It doesn't go like that.
Zumal er sich genau da bewegt, wo er früher mit Drogen gedealt hat, Leute ausgeraubt und auch geschossen hat. Jetzt macht er den schwierigeren Job. Er passt auf, dass nicht gedealt, geraubt, geschossen wird und dass Situationen wie diese nicht außer Kontrolle geraten. Clyde ist einer von ihnen. Jeder unbekannte Polizist wäre in diesem Viertel verloren, sagt er. Die Leute brauchten einen, der genau versteht, wie sie ticken und der nichts Besseres sein will.
Loyalität ist alles. Die brauchst du zum würdevollen Leben. Du musst Vertrauen in Leute aufbauen. Und da kommen die Waffen ins Spiel. Wir trauen einander nicht. Trauen anderen nicht zu, dass wir einen fairen Kampf haben und der nicht plötzlich seine Waffe zieht. Deshalb brauche ich selber eine und muss zuerst schießen. So geht das.
So I'm gonna just shoot you first. That's how it goes over here. Two people pulling guns out on each other. It's a lot going on. It's too many people around here.
Hier ist jede Menge los. Zu viele Leute. Diese ganze Gegend ist überflutet von Waffen. Jede Auseinandersetzung wird ein Kampf. Das geht automatisch vom Streit zur Schießerei.
Any altercation, it doesn't lead into fights. It automatically jumps from argument to guns.
Wenn irgendwo ein Streit ausbricht, muss Clyde dazwischen gehen. Und das kann gefährlich werden, denn er trägt keine Waffe. Clyde zuckt mit den Schultern.
Meine Zeit kommt, wenn sie kommt. Kugeln haben keine Namen. Es passiert, wenn es passiert. Aber ich bin ganz zuversichtlich. Die kennen mich doch alle hier in der Nachbarschaft. Und wenn sie schießen, wissen sie auf wen. Ich bin kein Ziel.
Wenn sie schießen, wissen sie, wer sie schießen. And I'm not the one, I'm not the target.
Und trotzdem kann es jeden treffen.
Es gibt hier so viele Waffen, die gehören zum Party-Outfit. Du ziehst deine Hosen an, deine Schuhe, dein T-Shirt, deine Kappe. Du steckst dir die Pistole in den Hosenbund oder die Tasche. Und dann geht's raus. So läuft das hier. Das ist die Norm.
Jeder wolle eine Waffe, um sich zu schützen. Wer keine hat, steht vor der Wahl.
Du kannst dich totstellen oder machst einen auf ganz soft und kommst da durch. Oder du diskutierst mit der Person. Oder du kämpfst um dein Leben.
Gewalt zu unterbrechen heiße auch Liebe zu geben. Der wichtigste Teil seines neuen Jobs, sagt Clyde.
Das ist, warum ich Leute umarme, anstatt ihnen die Hand zu schütteln. Ich zeige ihnen, dass ich mich um sie kümmere. Manchmal werden die sonst mehrere Wochen oder Monate nicht umarmt. Manche gar nicht. Aber von mir bekommen sie garantiert eine Umarmung.
Und die sei echt. Sonst würde sie ihm keiner abkaufen.
Ich bin hier für meine Leute. Bin auf der Welt zu helfen. Punkt.
Period. Punkt. Das sagt auch Pam Hyde. Die Waffen müssen weg aus den schwarzen Gemeinden.
We want these guns to stop in our brown and black community. Period.
Vor den Urnen ihrer Söhne hat sie ihnen versprochen, dafür zu kämpfen. Hyde spricht auf einer Veranstaltung der Aktionsgruppe Mothers for Safe Cities. Durch die ganzen USA reisen sie, um trauernde Mütter aufzufangen.
I'm a mother that lost two sons. My youngest son was killed in Coney Island.
Die große Frau am Mikrofon will Rückendeckung im Kampf gegen die Macht der starken Waffenlobby National Rifle Association, NRA.
Ich fordere, dass die Politiker gegen die NRA kämpfen. Würden sie ihr Kind rumlaufen lassen, um ein anderes Kind zu erschießen? Warum finden diese Kinder es in Ordnung, eine Waffe zu haben?
Why do they think that it's all right to have guns?
Ein Kampf, den New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James bereits führt. Ihr Büro hat 2020 Klage gegen die NRA eingereicht, die in New York registriert ist, wegen Selbstbereicherung und illegaler Geldgeschäfte. James will die größte und älteste Waffenlobbyorganisation in den USA zerschlagen. Doch sie beißt sich daran die Zähne aus.
I'm sick and tired of going to funerals.
Ich bin es leid und müde, auf Beerdigungen zu gehen. Leid und müde davon, Mütter und Väter vor offenen Särgen zu stützen.
For open caskets. We need to advocate and stop these guns from the streets, period.
Well said, thank you.
80% der Waffen, die in New York für Verbrechen genutzt werden, sind illegal und sie kommen aus anderen Bundesstaaten hierher, kritisiert Gouverneurin Hochul.
Ich habe diese Grenzen im Blick. Jeder soll wissen, wir kontrollieren und wir beobachten die Leute, die nach einer Waffenschau in Pennsylvania die Gewehre in ihren Kofferraum packen, um sie nach Manhattan, nach Brooklyn, die Bronx, Queens oder nach Staten Island zu bringen.
It's gonna stop right now.
Zumindest auf eine Mini-Reform hat sich der Kongress in Washington geeinigt, um solch illegalen Waffenhandel künftig einzudämmen. Die erste Verschärfung des bundesweiten US-Waffenrechts seit fast 30 Jahren wird tragischerweise erst nach einem weiteren Massaker möglich. An einer Grundschule in Uvalde im Bundesstaat Texas erschießt ein 18-Jähriger mit seinem Sturmgewehr 19 Kinder und 2 Lehrkräfte. Vor der Schockwelle im Land können sich selbst hartgesottene Waffenbefürworter nicht wegducken. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Waffenkäufer intensiver gecheckt werden, wenn sie noch keine 21 Jahre alt sind. Möglichen gefährlichen Personen sollen leichter die Waffen abgenommen werden können als vorher. Und illegaler Waffenhandel kann nun auf Bundesebene bestraft werden. Doch während der Kongress die Waffengesetze etwas verschärft, lockert der Supreme Court sie auf der anderen Seite. Mit einem Urteil versetzen die obersten Richter den New Yorker Anti-Waffenkämpfern einen Schlag. Entgegen bisheriger Regeln soll in der Millionenmetropole wie im gesamten Bundesstaat künftig jeder in der Öffentlichkeit eine Waffe tragen dürfen. 2 von der NRA unterstützte Mitglieder eines Waffenverbands haben erfolgreich auf dieses Grundrecht geklagt.
Shocking. Absolutely shocking.
Schockiert reagiert New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul. Sie verspricht:
This is New York. We don't back down. We fight back.
Dies ist New York. Wir geben uns nicht geschlagen. Wir kämpfen zurück. Das Problem ist die Kontrolle. Keiner könne Barrikaden auf den Autobahnen aufstellen und jeden Truck durchsuchen, der von New Jersey nach New York komme, sagt der Politologe am Hunter College, Joseph Viteriti. Es wäre schon möglich, die nötigen rechtlichen Grundlagen zu schaffen, um Busse und Züge zu durchsuchen. Doch im Tiefsten fehle der politische Wille, sagt Viteriti.
Das würde den Verkehr behindern und viele Leute verärgern. Das will kein Politiker riskieren.
How it will make people angry.
Aus Sicht derer, die nicht so stark von der Gefahr betroffen sind, sei das Problem nicht drängend genug, meint der Experte für Lokalpolitik.
Wir sind bei der Kriminalität weit von dem Punkt entfernt, an dem die Stadt in den 1990er Jahren war. Selbst mit dem Anstieg der Gewalt seit der Covid-Pandemie bleibt New York eine der sichersten Großstädte des Landes.
Das betont auch Bürgermeister Adams. Und dennoch will der Ex-Cop, dass New Yorks Polizei zu einer hochumstrittenen Taktik zurückkehrt, die sein Vorvorgänger Michael Bloomberg eingeführt hatte. Stop and frisk. Bis zum Jahr 2013 durften Zivilstreifen jeden Menschen auf der Straße anhalten, um ihn nach Waffen oder Drogen zu durchsuchen. Die willkürliche Polizeigewalt richtete sich vorwiegend gegen Afroamerikaner und Latinos. Menschenrechtler protestierten, mit Erfolg. Ein US-Bundesgericht stufte die Praxis als verfassungswidrig ein. Jetzt hat Adams solche Zivilfahnder wieder eingesetzt. Allerdings müssen sie das Logo der Polizei sichtbar an der Kleidung tragen. Viele von ihnen sind Afroamerikaner, wie Adams auch selbst. Er ruft nach einer starken Polizei, doch er rühmt sich auch damit, dass er ständig eine Waffe bei sich hat. Pam Hyde stört das nicht.
Everybody makes promises. Some might be filled, some might not be filled, but he's.
Jeder verspricht uns irgendwas. Manches halten sie, manches nicht. Aber er hat bislang alles gemacht, was er versprochen hat. Ich hoffe auf ihn.
I wouldn't mind keeping on with Eric Adams.
Worauf, fragt sie, sollte sie denn sonst hoffen? Die vielen Nachrichten über die neuen Schusswaffenopfer wühlen sie auf. An solchen Tagen redet Pam besonders viel mit ihren Söhnen.
When I come in from work, I'll say good morning. Your mom is about to go in her room and go to sleep, take a shower.
Dann kommt sie von der Nachtschicht und ruft ihnen zu: Mama duscht jetzt, und geht dann erstmal ins Bett.
At this point, that's when I come in the door. If I'm running, I say, hi, y'all, bye. And then I'll go in my room.
Und dann geht sie in ihr Zimmer. Nach all den Jahren muss Pam Hyde sich noch oft rausholen aus dieser Stimmung.
Because when you hold all that in, your mentally health is like, we get PTSD in a minute.
Denn wenn du alles in dich reinfrisst, hast du sofort ein posttraumatisches Stresssyndrom. Du bist depressiv.
You get depressed.
Zu wenig hat sich bewegt, sagt die Aktivistin, die sich oft von der Politik im Stich gelassen fühlt. Regelmäßig geht sie in eine Selbsthilfegruppe. Alle Mütter dort hofften, dass ihre Kinder nicht umsonst gestorben seien.
We got about 40, 50 something mothers in the support group.
Wir sind 40, 50 Mütter in dieser Gruppe. Alle haben Kinder durch Schüsse verloren. Und jedes Mal, wenn du dich umdrehst, ist wieder eins tot.
And every time you turn around, there's a child that's being lost.
Einmal haben sie sich am Strand von Coney Island getroffen, ganz in der Nähe von Gravesend. Alle haben Zettel für eine Flaschenpost an ihre Töchter und Söhne geschrieben. Pam konnte sie nicht ins Wasser werfen. Sie zeigt auf ihr Sideboard. Die kleine Flasche mit Sand liegt gleich neben Jaqueens Urne.
And I didn't want to throw mine in the water. So I kept mine.
Und oft wiederholt Pam Hyde für sich, was sie auf diesen Zettel geschrieben hat.
I put, I never wanted this to end. Your mom loves you. Love you always.
Das, was an der Geschichte von Antje Passenheim so erschreckt und auch entmutigt, ist, wie leicht die Menschen an Waffen kommen. Wie Ronnie James alias Clyde, der ehemalige Gangster, im Beitrag sagte, die gehören zum Partyoutfit. Morgen im Podcast der Weltzeit gehen wir nach Afghanistan, wo die Taliban seit einem Jahr an der Macht sind. Und wir schauen besonders auf die Situation der Frauen und der Ortskräfte, die für die Bundeswehr dort gearbeitet haben. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.